Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Im Rahmen unserer Spaziergänge spazieren wir jetzt endlich dorthin, wo wir eigentlich schon immer hin wollten, nämlich zum Heurigen. In dieser Staffel geht es um Wanderwege oder so Stadtrandgebiete, wo es
Heurigen gibt.
Wege zum Wein, genau. Also in der letzten Folge waren wir in Grinzing und heute werden wir einfach darüber reden, wofür Grinzing berühmt ist, nämlich für den Wein.
Und für die Prominenz.
Und über die Prominenz. Also das wird eine illustre Folge, glaube ich. Bin ich überzeugt. Wenn ihr mit uns tatsächlich spazieren wollt, könnt ihr das machen, zum Beispiel am 3. Oktober. Da gibt es einen Erzähl mir von Wien Spaziergang durch Schönbrunn mit der Fritzi. Ich bin auch dabei. Und ja, wenn ihr da dabei sein wollt, dann meldet euch an über unsere Website www.erzählmirvon.wien. Da gibt es eine Newsletter-Funktion und da informieren wir euch dann über die genauen Modalitäten. Das finden wir sehr schön. Ja, und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, Wien und Wein ist ja eigentlich quasi, ich würde jetzt nicht sagen ein Synonym, aber wie sagt man da, wenn so Buchstabenverdrehungen sind? Wein, Wien, Wien, Wein.
Das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein, Wien und der Wein.
Ja, erzähl mal, wie kam es denn eigentlich zum Wein in Wien?
Ja, durch die Gegebenheiten, durch die Berge und durch den Boden und so weiter. Aber Wein hat es eigentlich schon immer gegeben. Aber es wird ja der Kaiser Probus, der römische Kaiser, als der immer bezeichnet, der den Wein nach Wien gebracht hat.
Von dem habe ich noch nie gehört. Wann hat dieser Kaiser Probus gelebt und
Mitte
getrunken?
Des 3. Jahrhunderts, so 250, 260. Hm. Aber da hat es einen Wein schon lang gegeben, nur hat der, haben also seine Leute, nicht er selber, wird kaum einen Weinbau betrieben haben, veredelt eben den Wein veredelt, sodass er eben besser trinkbar war. Hm. Weil Wein ist ja das Getränk der Wiener. Mhm. Früher ist noch viel mehr Wein getrunken worden, man ihn als Getränk ganz einfach, man hat ihn mit Wasser versetzt, beziehungsweise mit Wasser zusammengetrunken oder mit Wasser verdünnt. Und man sagt, dass angeblich für eine Tafel, für Einladung 3 Liter Wein pro Person eingerechnet worden sind.
Also ich meine, 3 Liter pro Person?
3 Liter Wein pro Person, das kommt mir irgendwie exorbitant vor. Aber
Aber
es war auf jeden Fall so, dass die Schankmaß nicht nach Vierteln und Achteln gegangen sind, sondern nach Maß und das ist circa 1,5 Liter gewesen.
Wow.
Also da hast du offensichtlich doch mehr bestellt. Als heute üblich.
Ja, okay, aber das ist ja dann ganz klar, dass da so viel Weinbau rundherum ist, die Menschen mussten ja versorgt werden.
Ja, und es ist ja so, dass Wien überhaupt vom Wein gelebt hat, ganz einfach. Wien war ja eine reiche Stadt und es ist ja bis in die heutige Stadt rein ist ja Weinbau betrieben worden. Das war die Haupterwerbsquelle. Und zum Beispiel bei der zweiten Türkenbelagerung hat man ja schon gewusst, dass die anrücken, hat der Graf Starhemberg, der Verteidiger von Wien, 100.000 Hektoliter wow. Wein einlagern lassen zur Versorgung der Verteidiger.
Wow.
Also das ist schon eine Größenordnung, wo man sich vorstellen kann.
Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, ich meine, die haben ja sicher damit gerechnet, dass die da ein paar Monate oder so, Jahre oder so.
Ja, das weiß ich, das kann ich nicht sagen, wie lang die gerechnet haben, aber auf jeden Fall werden sie schon auskommen sein eine Weile. Dann hat es viele Weinsorten gegeben, die man heute überhaupt nicht mehr kennt. Eine zum Beispiel hat Geistdudel geheißen. Ich meine, das ist ein sonderbarer Name für Wein, aber ja.
Aber so war es.
So war es. Heute ist halt, man heute kennt es einen Riesling, einen grünen Veltliner und halt in Wien einen gemischten Satz. Ne?
Ja, der gemischte Satz ist ja unser Signature-Wein, muss man jetzt auch mal sagen. Also wenn wir bei Live-Events sind oder so, dann und gefragt werden, was wir gerne hätten, dann sagen wir hätten gerne einen gemischten Satz, weil das so gut zu uns passt.
Also, genau, und wenn unser Winzer fragt, was kann er Gutes für uns tun, was sagen wir dann?
Dann sagen wir, wenn wir würden gerne einen Erzähl mir von Wienwein machen. Also wenn ihr jemanden kennt, der gerne einen Erzähl mir von Wienwein, einen gemischten Satz mit uns featuren will, immer nur her damit. Wir kosten zuerst mal ganz gerne und wären auch sehr happy über ja, einen gemischten Satz.
Über einen guten gemischten Satz. War ja früher der gemischte Satz, war ja früher der billige Wein eigentlich.
Aha.
Ja, zum Heurigen bist du nicht gegangen und hast gesagt, ich möchte einen Chardonnay oder ich weiß nicht was, sondern du bist gegangen und hast gesagt, ich möchte einen Heurigen oder ich möchte einen Alten. Also ja. Eins von den beiden. Das ist, der Alte war halt der vom Vorjahr und der Heurige war der frische, der junge Wein. Ne? Also hat sich ja einiges geändert. Seitdem im späten 18. Jahrhundert, 1784, der Kaiser, liebe Josef II., eben erlaubt hat, dass Wein ausgeschenkt wird, was schon früher passiert ist. Mhm. Aber da ist es halt ganz einfach legalisiert worden. Mhm. Man konnte das, was man selber angebaut hat, ausschenken. Und da haben wir eben dazu einen grünen Buschen rausgehängt.
Vor die Tür.
Und da war ausgesteckt.
Was? Vor die Tür. Also das heißt, Heuriger kommt vom heurigen Wein und ja. Buschenschank kommt vom Buschen, der vor der Tür gehängt ist, wenn man einen Wein ausschenken hat dürfen.
Ja, genau. Föhrenbuschen oder Sonnen. Mhm. Den hat man da draus gehängt und dazu hat man meistens, haben die halt hergegeben oder verkauft Nüsse und Brot, was halt auch selber geerntet und gebacken haben. Mhm. Und dann war es ja üblich, dass man sein Essen selber zum Heurigen mitgenommen hat.
Ach so, interessant. Das ist wie beim Bier, im Biergarten bei uns in Salzburg.
Ha. Im Breistübel?
Zum Beispiel, ja. Also da kann man entweder Sachen kaufen, sehr köstlich, oder eben auch Sachen mitnehmen. Das ist heute noch so.
Wirklich?
Ja.
Beim Heurigen, also bei einem Grinzinger Heurigen, glaube ich, da schaust du schon an, wenn du das mitnimmst. Aber ich meine, an und für sich, es ist legal. Es ist nicht so, dass die sagen, da können sie nichts mitgenommenes essen. Sondern weil die Heurigen dürften ja eigentlich auch nur kalte Speisen verkaufen.
Ach so?
Aha. Also ursprünglich überhaupt nur die, die es selber gemacht haben. Mhm. Und jetzt darf ein richtiger Heuriger mit einer heurigen Lizenz, nehme ich an, bedacht, nur was Kaltes verkaufen. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo er warme Speisen verkauft, braucht er eine Gasthauskonzession. Mhm. Was bedeutet, wenn du zum Heurigen in Grinzing gehst höchstwahrscheinlich in ein Wirtshaus.
Aha.
Also nehme ich halt mal an.
Naja, deshalb muss man ja dann eben zum Beispiel am Nussberg oder am Kahlenberg raufspazieren und in eine dieser Heurigen dort gehen. Ja, da gibt es wirklich nur so.
Die Wiener, wir oder du halt als Nicht-Tourist nach Grinzing geht, dann geht er eher am Kahlenberg. Dann geht er zum Sirbo oder zum Meier am Nussberg oder zum Weiland. Oder vielleicht zum Zawodzki am Kasgraben.
Ja, der ist also auch super.
Ja, also jetzt haben wir genug Reklame gemacht.
Mhm. Ja, vielleicht will einer von denen ja mit uns den Erzähl mir von Wienwein machen.
Ja, genau.
Das wäre schön.
Das wäre schön.
Aber beim Heurigen gibt es eigentlich dann auch nur Bier, oder? Nein, Wein, Entschuldigung, gibt es ja nur Wein dann eigentlich, oder?
Naja, heute werden die ganz schief angeschaut, die Leute, die ein Bier bestellen, was oft Deutsche sind, was aber gar was nicht so sind? Ab. Bitte?
Was hast du gesagt, was oft Deutsche sind?
Oft Deutsche bestellen oft ein Bier beim Heurigen und da werden sie halt angeschaut. Aber das ist gar nicht so abwegig, weil Mitte des 19. Jahrhunderts, oder eigentlich schon Anfang des 19. Jahrhunderts, hat man angefangen, Bier zu brauen in Grinzing. Mhm. Und zwar in einem uralten Gebäude ist da gepachtet worden, der Trummelhof. Mhm. Und da ist sehr viel Bier gebraut worden. Das war die St. Leopolds Brauerei. Und da ist der Weinkonsum dann ziemlich drastisch gesunken und der Bierkonsum gestiegen.
Aha, das hätten wir jetzt nicht gedacht.
Ja, es ist aber. Und die haben einen großen Biergarten gehabt, vis-à-vis von der Brauerei. Das war der Passauer Hof. Das ist jetzt noch, wo die Kobenzlgassen und die Himmelstraßen zusammenkommen. Dann war das in den 2000er Jahren, war das der, Gerstens Landhaus hat das geheißen. Mhm. Der hat das aber dann schnell wieder hergegeben und jetzt, glaube ich, ist er lokal das neue Landhaus. Aber das weiß ich eigentlich nicht so genau. Mhm. Ja, mhm. Das war Bier. Bier vor Wein. Na, warte mal.
Bier auf Wein, lass es sein.
Bier auf Wein, lass es sein. Ja.
Wein auf Bier, das gönne ich mir.
Das rate ich dir.
Oder das rate ich mir.
Rate ich dir.
Rätst du mir, das finde ich gut. Apropos Himmelstraße, wo führt dich in den Himmel direkt?
Ja, auf dem Himmel. Da gibt es zwei verschiedene Lesarten. Entweder sie sagen, dass diese Weingärten oben haben dem Himmelpfortkloster gehört. Mhm. Beziehungsweise, weil es halt weiter oben waren, schon näher dem Himmel. Darum heißt es am Himmel.
Aber die Paradiesgasse ist ja weiter unten, aber auch in Grinzen, oder?
Ja, aber das hat mit Paradies überhaupt nichts zu tun. Die Paradiesgasse ist benannt nach der Therese Paradis. Mhm. Und die Therese Paradis war eine blinde Pianistin, also eine Pianistin, die mit zwei Jahren blind worden ist. Erblindet ist. Und die hat, sie war ganz bekannt, eine sehr, sehr begnadete Klavierspielerin. Und da hat es den Messmer gegeben. Ich weiß nicht, ob es von dem schon was gehört hast.
Okay.
Nein, Messmer war, Mesmerizing heißt es halt auf Englisch noch. Das war ein Hypnotiseur. Mhm. Und haben die Eltern, die Marie-Thérèse Paradis, also die war, es war im 18. Jahrhundert, gegeben in Behandlung und die hat wirklich zu sehen wieder begonnen. Die war aber gar nicht so glücklich, weil die hat zum Beispiel sehend ganz, hat sie immer mehr gut Klavier spielen können, weil es die Tasten, das hat sie irritiert, dass sie Tasten gesehen hat. Und sie hat die Gesichter von den Menschen eigentlich nicht schön, die Nasen waren so groß. Und die Eltern haben es dann weggenommen aus dieser Behandlung wieder und da ist wieder erblindet. Gibt es einen
das
Film
ist eine von... Geschichte.
Ja, die ist aber wirklich, ist aber wahr. Gibt es einen Film von der, sagen wir, Filmmacherin mit Barbara?
Der Film, der vor kurz, eigentlich erst vor 2 Jahren rauskam,
ja,
Barbara relativ. Albert oder sowas?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Gut, aber wieso kommen wir jetzt auf
einmal? Wegen der Paradiesgasse und im Himmel. Der hat im Himmel gewohnt.
Am Himmel hat der Soten gewohnt, aber den haben wir schon, da verweisen wir auf eine der ersten frühen Folgen. Wieder einmal. Gut.
Aber wer hat in dieser Himmelstraße gewohnt?
In der Himmelstraße hat die Haute Volée gewohnt. Also die bekanntesten, glaube ich, die dort gewohnt haben, war das Ehepaar Wessely Hörbiger mit den Töchtern. Mhm. Du weißt, die Paula Wessely, der Attila Hörbiger und die Töchter, die Elisabeth Ort und die Christiane Hörbiger und die Marisa Hörbiger.
Mhm. Und dieser Paul und der Attila, ich meine, die haben ja irgendwie ein bisschen eine zwielichtige Nachrede. Der eine war ein Nazi im Endeffekt, oder?
Eingetragener Nazi.
Der Paul war das, oder?
Nein, es war der Attila. Der Paul war immer der Gute und der Gemütliche. Und dann hat sich aber herausgestellt, es war ein Skandal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie, dass die halt mit jungen, er war schon ziemlich alt und dass sie mit sehr jungen Mädchen in Langenlois vergnügt haben. Aber das ist, wie gesagt, ein Skandal.
Warum waren die so reich eigentlich, wenn sie Schauspieler waren?
Die Paula Wessely hat ja in der Nazi-Zeit sehr gut verdient. Ich meine, du weißt doch, diesen Maskerade und was, und dann Filme, die also sehr von den Nazis gefördert worden sind, also das, wo sie ja sehr angefeindet worden ist. Aber die waren Söhne, der Paul und der Attila vom Hans Hörbiger. Mhm. Das war ein Ingenieur, der irgendein Ventil erfunden hat. Da gibt es heute ein großer, was man sagen kann, Konzern, aber Fabrik. Und was mich sehr freut, die sind zurückgekommen nach Österreich, die in der Fertigung, und sind jetzt in der Seestadt in Aspern, ist die Hörbiger Fabrik. Mhm. Ja, und der Attila und der Paul waren ein ständiges Gesprächsthema meiner Großmutter, meiner Lieben.
Aha, weil?
Ne, weil der Paul war der Gute, wie gesagt, und der Attila nicht, weil der haut die Pauler. Und das hat es immer geheißen. Ja. Die Pauler hat dann müssen nach jeder Premiere oder vor jeder Premiere nach Obertöbling ins Nervensanatorium. Das war eine bekannte Geschichte.
Ich glaube, das haben wir sogar erwähnt in unserer
Döbling. Erwähnt bei Döbling. Ja, und diese Villa, da hat dann die Marisa in den letzten, also wie schon, ja, in 2000er Jahren den Kultursalon Hörbiger eingerichtet. Da hat sie junge Schauspieler und mit Etablierten zusammengebracht. Und 2014 hat es verkauft. Mhm. Wieder ein großer Aufschrei gegangen. Und ja, sie hat um 10 Millionen Euro ist kolportiert worden. Mhm. Aber ist ja eigentlich auch ihre Angelegenheit.
Ja, eigentlich schon. Du, und wer hat da noch so, ich meine, es gibt ja so so Promi-Heurigen da oben. Gibt es das irgendwie noch so, so besondere Heurige, wo man irgendwie dann auch, also wo die coolen Partys waren oder irgendwie sowas, oder die großen Feste zu der Zeit?
Was? Naja, in der Himmelstraße gibt es eigentlich weniger Heurige. Da wohnt eben dann noch die Erika Bluha zum Beispiel, der Robert Stolz hat dort gewohnt. Entschuldige. Aber Promi-Heurige hat es gegeben in der Kobenzlgassen, die Judy Machert zum Beispiel.
Wer ist das?
Die Judy Machert war die Frau vom Karl Machert. Wenig überraschend. Und der Karl Machert war der Trainer vom Hans Orsolitsch.
Und der wiederum ist wer?
Der war der Boxer, Box-Europameister. Mhm. Ganz eigentlich eine tragische Figur, der irgendwie hochgepusht worden ist. Irgendwie ist ihm ein bisschen die Birne weichgeschlagen worden. Dann hat er einen Europameisterschaftskampf gehabt, in dem Jahr, in dem der Jochen Rindt gestorben ist, also verunfallt ist. Und das war so furchtbar. Dieser Gegner hat ihm einen Faustschlag, der ist umgefallen wie ein Stück Holz, der Orsolitsch. Und man hat geglaubt, er kann da irgendein Leiberl reißen, das hat er aber nicht. Ja. Das war die Judy Machert, die war eben so wie richtig schickimicki. Da hat zum Beispiel der Helmut Zilk und die Dagmar Koller haben dort ihre Hochzeitsparty gefeiert.
Okay, okay.
Also das sind die.
War so ein Nachtclub auch, oder was?
Nein,
oder
Nachtclub war die Trommelhofbar unten im Trommelhof. Die war der erste Nachtclub in Wien. Da hast du gar nicht reintraut, weil das exklusiv war. Und das hat aber nachher den Besitzer gewechselt, der das zum wirklich angeblicher Schweinegeld restauriert hat. Und dann hat er aber, so in den 2010er Jahren, zusperren müssen, weil er wegen der Lärmbelästigung, weil die Nachbarn sie aufgeregt haben.
Ah, okay. Ja, apropos, ich meine, darf eigentlich jeder alles ausschenken oder ist das irgendwie gesetzlich geregelt?
Nein, das ist gesetzlich geregelt. Da gibt es zum Beispiel in der Wildgrube, es ist so ein Weg am Kalmberg, den ich in früheren Jahren sehr oft drauf gegangen bin. Da hat es einen Heurigen gegeben, den Heurigen Lier, der war sehr bekannt, noch ein Heiligenstädter Friedhof. Und den hat dann diesen Grund und die Weinberge auch, hat dann gekauft der Arthur Worsek.
Der ist wer jetzt nochmal?
Ein Schönheitschirurg. Mhm. Der kommt immer in den Lugner-Folgen, ist der immer vorkommen.
Ah, okay.
Und der hat so riesige Nasen und jemand hat gefragt, warum er sich nicht selber zu einem Schönheitschirurgen begibt. Und der hat gesagt, das wird er dann im Leben nicht machen, er lässt sich doch nicht verschandeln. So oft gehört. Also der hat das auf jeden Fall gekauft und hat dieses Haus ausgebaut. Ich glaube, das hat 600 Quadratmeter, okay. Das Hauerhaus. Und da hat er dann sehr große Schwierigkeiten gehabt, weil er muss aus Wein ausschenken. Also das ist eine Auflage, ansonsten hätte er das Ganze rückbauen müssen. Und der schenkt also wirklich jetzt, er war schon immer ein Hobbywinzer, und der schenkt hin und wieder aus und da ist das Ganze wirklich krammelt voll. Also da kommen
tut wie ein.
Bitte?
Tut wie ein.
Tut wie ein.
Mhm. Ja. Na, ist jetzt auch eigentlich ganz gut, weil jetzt muss man ja eh auch draußen sein.
Sitzen.
Draußen sitzen. Wow, na gut, das ist ja mal eine, das war jetzt mal eine illustre Folge, die hat mir gut gefallen. Ja, aber es gibt ja noch viel mehr so Weindörfer, oder?
Ja, also an Grinzing anschließend gibt es eben Sievering und Neustift. Und Wein gibt es überall. Wein gibt es in Ottergring, Wein gibt es über der Donau. In Stammersdorf, in Strebersdorf, die ja die eigentlich die viel originaleren Heurigen noch sind. Eben abgesehen von denen am Nussberg, die also wirklich super sehr gut sind.
Ja, aber dann lass uns doch das nächste Mal dorthin spazieren, nach zum Beispiel Sievering oder Neustift oder so.
Machen wir das.
Machen wir das. Ja, super. Ja. Vielen Dank, Fritzi, für diese Einführung in die Welt des Wiener Weins. Und wer mit uns spazieren möchte, melde sich über unseren Newsletter dafür an, www.erzählmirvon.wien, und wir freuen uns auf euch.
Für bis heute, dahin.
Sage ich mal jetzt Prost, allerdings nur mit Wasser heute.
Prost, ja.
Gutes Wiener Leitungswasser, auch eine Spezialität. Und bis demnächst. Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.